Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Max, ich habe vorhin ein neues Wort gelernt, Candy Storm. Das ist das Gegenteil eines Shitstorms. Wenn man also ganz viel Lob für etwas bekommt und tolle Kommentare in sozialen Medien. Wann hast du deinen letzten Candy Storm gehabt?
Boah, das ist eine gute Frage, Rupert. Und direkt zum Einstieg überforderst du mich da so ein bisschen. Ich glaube, so bei dem ganzen Irvine-Thema, über das wir heute sprechen, gibt es sowohl als auch und wenig Zwischentöne, entweder volle Zustimmung und super, dass ihr darüber berichtet, oder wie könnt ihr nur, und hört auf, unseren Aufstiegshelden anzugreifen, um das auch mal so überspitzt zu formulieren. Wie war es bei dir?
Ja, es trifft es eigentlich ganz gut. Also es gibt nur schwarz oder weiß beim Thema Jackson Irvine und FC St. Pauli momentan. Und um da ein paar Grautöne reinzubringen, und das meine ich jetzt nicht auf die Haarfarbe meines Gegenüber bezogen, wollen wir das Thema heute mal kommunikativ beleuchten mit ganz viel Expertise. In dem Fall, wir haben uns nämlich zwei Kommunikationsexperten eingeladen, einmal ins Haus geholt und einmal aus Bochum zugeschaltet, um einfach nochmal zu schauen, wie kann man aus diesem ganzen Thema noch was Positives rausziehen, an welcher Stelle sind vielleicht kommunikative Fehler begangen worden, wie kann man die Gesamtlage so ein bisschen einschätzen. Und dazu haben wir heute zu Gast Max.
Ich bin immer hier.
Ja, okay, Max, nochmal zu Gast. Ich wollte eigentlich ja nicht überleiten, aber dann mache ich selber, wenn du immer hier bist. Wir haben zu Gast, mir gegenüber sitzend Christoph Plass, der lange Zeit beim Deutschen Hockeybund tätig war, auch ganz viel für olympische Fachverbände gearbeitet hat, mittlerweile selbstständig als Berater in der Sportkommunikation aktiv ist, unter anderem fürs Team Hamburg arbeitet und, wie ich eben noch gelernt habe, als der Bela Reti des Hamburger Hockey bezeichnet wird, da du auch Spiele bei Dein kommentierst.
Ja, ob ich so stolz bin auf diese Bezeichnung, weiß ich nicht. Tatsächlich kommentiere ich ein bisschen Hockey, das stimmt. Und ja, Bela Reti, ich kenne ihn ganz gut und ich nehme es mal als Kompliment.
Okay, das ist doch gut. Dann stelle ich unseren zugeschalteten Gast noch einmal vor. Martin Rieken ist mit, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, 1159, selbstständiger Berater, Sie nicken oder du nickst, sehr gut. Für Krisenkommunikation, also Unfälle, Produktionsprobleme, wirtschaftliche Schieflagen, beleuchtet eher so die wirtschaftliche Seite vielleicht auch in diesem in Krisensituationen und hat über 20 Jahre Erfahrung als Kommunikationsmanager für DAX-Unternehmen wie E.ON, Lufthansa und TUI gesammelt. Also jetzt nicht unmittelbar mit dem Fußballgeschäft zu tun, aber kann heute vielleicht doch einiges zu beitragen, haben wir uns gedacht.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ja, gute Vorstellung. Allerdings muss ich schon sagen, ich bin selber natürlich, ich habe eine Dauerkarte für einen blau-weißen Verein im Ruhrgebiet, im Herzen des Ruhrgebiets.
Da gibt's zwei,
beide auch in der zweiten Liga, dummerweise gerade, aber schauen wir mal. Das wird wohl auch diese Saison möglicherweise nichts mehr werden, beim Wiederaufstieg.
Das ist zu befürchten. Jetzt sind wir hier relativ locker flockig eingestiegen. Eigentlich ist es ein bitter ernstes Thema und das ist gar nicht so einfach auf einen Nenner zu kriegen, was wir jetzt auch in den ganzen vergangenen Monaten gelernt haben. Wir werden uns gleich mal anhand so einer Chronologie da durchhangeln, aber vielleicht vorab mal an eurerseits. Habt ihr in eurer beruflichen Laufbahn schon mal ähnliche Vorfälle erlebt, vielleicht auch ohne, müsst gar nicht konkret werden, das Unternehmen zu nennen, aber gibt es da irgendetwas in dieser Art? Ich würde sagen, wir fangen einmal mit dem Gast aus der Distanz an und dann richten wir uns an den Sport. Also Martin, wir haben uns auf das Du geeinigt, du darfst mal deine Erfahrungen schildern.
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass das, was wir gerade so, worüber wir heute sprechen, dass das natürlich immer mehr zunimmt. Wir leben in so einer echt extrem aufgeheizten Gesellschaft. Es gibt, wie wir es hatten, es gerade schon eigentlich nur noch Schwarz und Weiß. Diese Fähigkeit, sozusagen aufeinander zuzugehen, auch mal so die Meinung des anderen zu verstehen oder wenigstens zu respektieren, das wird auch immer schwieriger. Das ist so das Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen. Dass natürlich die Welt einfach kompliziert ist oder immer schon war oder immer komplizierter geworden ist, das tritt dann manchmal so ein bisschen in den Hintergrund. Ganz konkret auf deine Frage hin jetzt, habe ich das schon erlebt, also in den letzten Jahren mehr als wirklich in den, ich würde mal sagen, 15 Jahren davor. Das ist schon richtig. Und es geht halt auch oft genau um solche Themen, wo man sich halt auch einfach, wo man an bestimmten Punkten auch natürlich geteilter Meinung sein kann. Und was ich auch glaube, Social Media, ich will da jetzt nicht drauf rumhämmern, aber ist natürlich eigentlich auch kein geeignetes Medium, um wirklich einen echten Diskurs zu führen. Da wird halt natürlich, je polarisierter ich bin, desto höher werden meine Beiträge gerankt. Das führt natürlich auch dazu, dass da jetzt so ein richtiger Austausch eigentlich nicht stattfindet. Aber nochmal auf deine Frage zurück. Ja, nimmt meiner Meinung nach zu, auch auf Unternehmensseite. Gibt es immer mehr Diskussionen, ob das jetzt das Thema Diversity ist, Gendern oder jetzt eben der Nahostkonflikt, den wir gerade hier besprechen?
Ja, also natürlich kenne ich das auch aus der Vergangenheit. Du hast es, Rupert, du hast ja selber gesagt, ich habe lange für den Deutschen Hockeybund kommuniziert, auch für andere Fachverbände. Und natürlich hat man dann, ich meine, Martin ist darauf spezialisiert auf Krisen, aber du hast auch in der normalen Kommunikationsarbeit immer mal wieder Krisen, mit denen du umgehen musst. Und die sind sehr unterschiedlich geartet. Der Umgang mit Krisen ist allerdings oft ähnlich, wenn man dann in einer steckt. Geht es ganz viel um vorausschauendes Denken und eine gute Analyse und gucken, welche Stakeholder hat man eigentlich. Und wenn man dann eben so eine Krise hat, wo man eben als Institution mit einem Mitarbeiter unterwegs ist, dann wird es halt immer auch noch mehr kompliziert. Letztlich, weil man eben eigentlich für beide denken muss. Und wir hatten das, also wenn man es vergleichen will, hatten wir das zum Beispiel einmal nach Olympischen Spielen 2012, als ein Hockeyspieler wegen einer dummen Geschichte, er hat einfach eine Dopingprobe, hat keinen Bock gehabt drauf, weil er war nicht nominiert für Olympia, musste sich das Finale angucken und wurde am Tag nach Olympia getestet, wo das größte Volksfest in seiner Stadt stattfand. Und er hat gesagt, da geht er nicht hin. Er ist sowieso frustriert, was soll das? Und dann haben sie ihn, dann musste ihn sein Verband, mein damaliger Verband, sperren für 2 Jahre. Und
Oh.
sowas willst du alles nicht. Du hast A, unfassbares Verständnis für den Sportler, du hast dich aber verpflichtet als Verband, den Dopingregeln zu entsprechen. Und das war etwas, was eben auch öffentlich ausgetragen wurde. Und da kann man ganz viel machen, indem man sich an einen Tisch setzt und miteinander Dinge vereinbart. Aber in dem Moment, wo es eben auch ins Eingemachte geht und ans Emotionale, ist das eben wahnsinnig schwierig. Aber diese Situation ist vergleichbar. Wir hatten auch andere, wo es dann, aber das passt am besten, ehrlich gesagt, in dieses Schema, was wir hier gerade sehen.
Wir haben eben schon kurz besprochen, dass wir jetzt das ganze Irvine, Nahost, auch Merchandise-Thema zählt auch mit rein, so ein bisschen chronologisch abhandeln wollen. Los ging es ja im Grunde vor ziemlich genau 2 Jahren, 7. Oktober 2023, mit dem Hamas-Überfall. Wir haben nochmal nachgeschaut. Am Tag des Überfalls der Terrororganisation hat St. Pauli die Taten auch auf X verurteilt. Dann am 24. Oktober, also das, ja, 2,5 Wochen später, dann auch die Angriffe Israels auf den Gazastreifen aufmerksam gemacht und einen Spendenaufruf geteilt. Das ist erstmal ein Vorgehen, unabhängig von Irvine, was ich ja für relativ normal halte, dass auch sich Sportverbände mittlerweile zu solchen ja politischen, kriegerischen Auseinandersetzungen äußern. Oder wie schätzt ihr beides ein?
Ja, absolut. Also, Entschuldigung, aber ja, nee, also ist, glaube ich, gängiger Standard, ne? Ich denke, man muss nicht zu allem und jedem Vorgang auf der Welt einen Kommentar abgeben, aber in der Situation absolut, wenn es auch irgendwo auch nur eine leichte Relevanz für das Geschäftsmodell des Unternehmens gibt, würde ich immer sagen, ja, das ist schon auch richtig, das zu tun.
Ja, genau. Also ich denke auch, das kommt ein bisschen darauf an, was du nach außen repräsentierst, und St. Pauli repräsentiert genau das nach außen. Insofern ist das ein völlig normaler Vorgang bei denen. Also es gibt tatsächlich auch Clubs, die ganz bewusst sagen, sie wollen sich nicht in weltpolitische Dinge einmischen und dazu nichts posten. Das ist dann deren Entscheidung. Aber St. Pauli gehört es ja auch zur Marke und zum Selbstbild. Und insofern ist das, glaube ich, da völlig, völlig normal.
Mhm. Die erste kleine Kontroverse, die damals noch gar nicht als solche wahrgenommen wurde, kam dann in den darauf folgenden Wochen zustande. Da hat Jackson Oevern sich dann auch erstmals dazu geäußert durch Social Media Posts, auf denen er die Situation, die Lage als geopolitisch komplex bezeichnet hat. Aus eurer Sicht, muss man als Verein an der Stelle vielleicht noch nicht intervenieren, aber ihn mal kurz zum Gespräch ranholen und sagen, Vorsicht, das birgt ein gewisses Risiko, sich überhaupt dazu zu äußern, und dann auch noch das Ganze irgendwie geopolitisch komplex. Momentan haben wir eigentlich nur die Situation, die Hamas hat israelische Familien niedergemetzelt, und das Ganze dann als geopolitisch komplex zu bezeichnen, könnte ein gewisses Problempotenzial bergen. Hättet ihr eingegriffen als Vereinskommunikationsmanager?
Ehrlich gesagt, ist das ganz schwer zu beantworten, weil es darauf ankommt, wie man auch im Vorwege generell mit diesem Thema umgegangen ist. Monitort man sämtliche Social Media Accounts seiner Spieler und nimmt man darauf Einfluss? St. Pauli steht auch für den Anspruch, Spieler zu haben, die für sich selbst stehen und die eine Meinung vertreten. Das ist ja eigentlich ein Club, der, wenn man das mal so aus kommunikativer Sicht, ein Segen ist, weil es da eben nicht nur Spieler gibt, die ihre Schulung vor der Saison bekommen und dann 20 Plattitüden über die Saison verteilen, sondern das ist ein Verein, wo die Spieler auch eine Meinung vertreten und eine Meinung haben. Und insofern glaube ich nicht, dass ich in der Situation eingeschritten wäre. Man hätte, wenn man ein gutes Verhältnis hat, freundschaftlich sagen können, das ist schwer, das kann eben falsch verstanden werden. Letztlich ist allein dieser Ausdruck ja noch gar nicht verkehrt. Das ist seit über 100 Jahren ein komplexer geopolitischer Brennpunkt dort unten. An dem scheiden sich die Geister ja seit der Gründung des Staates und vorher auch schon.
Martin, hast du noch Ergänzungen?
Ich will das mal gar nicht auf St. Pauli jetzt beziehen, sondern mal generell auf die Bundesliga-Landschaft. Ich glaube, wenn man mal ehrlich ist, glaube ich, dass eigentlich alle Vereine, wahrscheinlich ausnahmslos, da sitzen und hoffen, dass sowas nicht passiert. Ich glaube, dass die allerwenigsten Vereine wirklich auf so etwas vorbereitet ist. Ich rede jetzt nicht über so Dinge, die so im allgemeinen Das ist okay, Kontext laufen. Also ich sag mal Mietwucher oder gegen Rassismus oder Flüchtlingsthemen oder LGBTQ. Ich glaube, da gibt's Konsens. Aber bei so einem Thema, da glaube ich, dass ehrlich, und das ist bei Unternehmen übrigens auch nicht anders, sitzen alle da und hoffen, dass das nicht irgendwo bei denen als nächstes aufpoppt. Und ich habe nochmal, vor 2 Tagen haben wir erstmal Kontakt gehabt. Ich habe nochmal so ein bisschen recherchiert. Es gibt ja echt eine ganze Reihe von, auch bei ganz vielen anderen Vereinen mittlerweile, ähnliche Vorgänge, die nicht alle so vielleicht eskaliert oder hochgekocht sind. Aber ich glaube ehrlich gesagt, die Vorbereitung bei vielen Vereinen ist, glaube ich, nicht besonders gut.
Wenn ihr oder wenn du sagst, die Vorbereitung ist nicht besonders gut, müsste man nicht spätestens, wenn so ein Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 passiert und man weiß, dass sich Spieler nicht nur für Fußball, sondern auch für Dinge außerhalb des Fußballs interessieren, macht man da nicht vielleicht mal so ein Team-Meeting, um so grundsätzliche Leitlinien, auch kommunikative Richtlinien, also die Spieler haben natürlich Medienschulung, aber explizit zu dem Thema findet das vielleicht ja doch nicht statt.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Also ich glaube, Martin hat völlig recht, dass die meisten oder vielleicht sogar alle Fußball-Bundesliga-Clubs sowas aussitzen im Sinne von, sie hoffen, dass es nicht passiert. Denn wo fängst du an und wo hörst du auf? Ne? Was ist so ein Vorfall, für den man sich dann zusammensetzen will? Und die wenigsten haben, ehrlich gesagt, krisenkommunikationsgeschulte Mitarbeiter. Das sind Sportjournalisten wie du und ich, die sich spezialisiert haben auf Vereinskommunikation, auf Bundesliga-Kommunikation. Ich finde das auch viel zu viel verlangt. Und so ein Fußballclub ist ehrlich gesagt der undankbarste Komplex, den man sich vorstellen kann aus kommunikativer Sicht. Mhm. Weil du hast 50 und mehr Ich-AGs. Und damit meine ich nicht nur die Spieler, das sind die Trainer, da sind leider eben auch die Ehrenamtler oft, die mit reinfunken. Das sind alles Individuen, die ihre eigene Meinung haben und die auch einen eigenen Anspruch haben, wahrgenommen zu werden. Und das ist wie eine Tüte Flöhe hüten. Das ist eigentlich fast unmöglich, das tatsächlich zu managen kommunikativ.
Ja, und das unterscheidet es, glaube ich, auch von Unternehmen. Da habe ich ja dann doch zumindest den Durchgriff auf, ich sag mal, die Mitarbeitenden, wo ich da sagen kann, hier sind die Social Media Guidelines, so machen wir das, und wenn das denen nicht gefällt, dann ist das vielleicht nicht der richtige Ort und so weiter. Aber ja, wie Christoph es gerade gesagt hat, du hast halt im Verein natürlich also starke Egos, Sportler, die auch ihre eigene Marke natürlich haben, da kommen wir auch eh gleich noch drauf zu sprechen, aber auch eben weiterentwickeln. Und in diese ganze Komplexität hinein kommen ja noch die ganzen anderen Themen. Aufsichtsrat, Verein, Vereinsführung ist ja auch nochmal ganz anders als eine unternehmerische Führung. Also das ist schon echt, auch das ist eine komplexe Gemengelage. Und ich glaube aber, umso mehr ist es ja wichtig, dass man auch darauf eben Augenmerk legt. Und was ich jetzt, also meine Message wäre jetzt eigentlich zu sagen, dass das Thema jetzt schon so lange schwelt, immer wieder auch hochkommt, sozusagen auch ein Stück weit eskaliert und auch ganz unterschiedliche Player sozusagen mit auf den Plan gerufen hat, also auch die Fanclubs und so weiter und so fort. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass da also tatsächlich irgendwo, im Vorfeld nicht gut vorgearbeitet wurde und auch kein Konsens erreicht wurde. Ne?
Sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, dass 2 Jahre sind echt eine lange Zeit. Ne? Und wenn das immer wieder hochkocht, dann hast du eigentlich, auch wenn du nicht spezialisiert bist auf Krisenkommunikation, hast du die Verpflichtung zu gucken, dass du dieses Thema irgendwann in den Griff kriegst. Und dass es dann immer wieder hochkommt, ist halt unglücklich. Und da dann, ihr habt gefragt, hätte man es in der Situation machen müssen, weiß ich nicht. Aber spätestens, als es dann das zweite oder dritte Mal eskaliert ist, wäre es fällig gewesen, zu versuchen, dort eine einheitliche Linie reinzukriegen und die Protagonisten an einen Tisch zu kriegen und auf eine, zumindest auf eine kommunikative Verständigung zu bekommen.
Da würde ich jetzt an der Stelle einmal kurz einhaken, weil es ist zumindest gelungen, das Ganze über 2 Jahre halbwegs ruhig zu halten. Also wir haben den 7. Oktober, ja. Wir haben die geopolitisch komplexe Situation. Dann haben wir ein Jahr lang eigentlich gar nichts, bis auf irgendwelche Social-Media-Herzchen, die verteilt wurden, was völlig unterm Radar geflogen ist. Dann haben wir den 23. November 2024, an dem teilt der FC St. Pauli ein Video von Jackson Irvine, der zur Unterstützung der Organisation Warchild aufruft und betont auch nochmal die Wichtigkeit der Unterstützung von Kindern in Kriegsgebieten, unter anderem in Gaza. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, muss man nicht weiter kommentieren. 26. Mai 2025 gibt der FC St. Pauli erstmals seit Kriegsbeginn ein größeres Statement zu dem Thema raus. Und ich jetzt persönlich muss ich sagen, an der Stelle ein, wie ich finde, wirklich sehr gelungenes, differenziertes Statement an der Stelle zum Krieg in Gaza, zur Betonung von Antifaschismus, der Diversität und der unteilbaren humanitären Werte als gemeinsames Verständnis des Vereins. Bis dahin fand ich so, dass die 2 Jahre haben sie ganz gut geregelt. Und dann kommt die Eskalation, die erste Eskalationsstufe, nämlich Mitte Juni. Jackson Irvine ist auf einem Musikfestival, ich glaube sogar bei dem unter anderem eine Band auftritt, die sehr pro-palästinensisch orientiert ist. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt direkte Bezüge irgendwie zur Hamas gab oder israelfeindliche, das kann ich jetzt nicht sagen. In jedem Fall ist er bei diesem Musikfestival in einem Trikot des FC Palestine, eines fiktiven Clubs, eines Modelabels, dessen Logo die Staatsgrenzen Palästinas, oder die es ja eigentlich noch gar nicht gibt, darstellen sollen, über den Staatsgrenzen Israels hinweg. Sprich, man kann das durchaus so interpretieren, dass Israel das Existenzrecht abgesprochen wird, dass Israel gar nicht existiert. Da passiert erstmal gar nichts daraufhin. Also es fällt natürlich vielen Leuten auf. Viele sagen von den Fans: Junge Jackson, was hast du denn da gemacht? Was soll das denn? Ist dir das überhaupt bewusst, was da ist? Es gibt erste mediale Artikel dazu. Und die Reaktion des Vereins ist: Wir kommunizieren nichts, was intern ist. So, es werden gegebenenfalls intern Gespräche geführt, aber von uns gibt es kein Statement.
Und es wird auf das Statement vom 26. Mai verwiesen, dieses, was du eben angesprochen hast, das sehr lange, differenzierte Statement auch, als Basis dessen, worauf sich der Verein beruft, und dabei wird's belassen. Ist das aus eurer Sicht, vielleicht magst du beginnen, Martin, glücklich? Oder hätte man explizit auf dieses Trikot und diese stilisierte Nahostlandkarte näher eingehen müssen?
Also erstmal, also ich glaube, das ist so das Typische, was man eigentlich macht in so einer Situation. Man versucht irgendwie, das so zu manifestieren, was ist die Haltung. Und ich habe mir das auch durchgelesen gestern und muss sagen, ich fand das auch sehr, sehr gut. Gleichzeitig spricht daraus aus meiner Sicht auch so eine gewisse Ratlosigkeit des Vereins, wie man wirklich mit dem Thema umgehen muss. Also sie sind einerseits sehr klar, aber auf der anderen Seite ist auch die Message, die eigentlich zwischen fast jeder Zeile steht: Es ist echt kompliziert, es ist komplex und so genau wissen wir es auch nicht. Und das finde ich offen gestanden einen ganz guten Ansatz. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, also auch jetzt mal wieder zurück zum Kontext, die Welt, in der wir leben, ob ein so langes Statement wirklich geeignet ist, dann die Seiten oder auch die Sichten zusammenzubringen, wirklich zu befrieden. Also ich verstehe den Komplex. Ich habe das 100-mal gemacht, glaube ich, solche Statements länger, kurzer zu schreiben, abzustimmen. Alleine das ist manchmal eine irre Aufgabe. Ich finde es sehr gelungen, aber ob es gewirkt hat, weiß ich nicht so richtig. Also da bin ich mir nicht so 100%ig sicher.
Ja, also ich würde schon voraussetzen, die haben im Hintergrund gesprochen, und ich finde diese Reaktion auch genau richtig. Denn wenn man mal einen Schritt zurücktritt, Irvine ist auf einem Konzert als Privatperson, als Gast. Ja, der hat eine politische Haltung, aber in dem Fall teilt er ein Video einer Band. Und jetzt kommen wir in die nächste Ebene, die ein Trikot trägt, oder er trägt
Trikot.
Aber trotzdem, also da sind wir schon irgendwo in der dritten Ebene. Ich finde dann die Reaktion des Vereins absolut angemessen. Warum soll man dort in ein solches Szenario hinein reininterpretieren? Hätte ich völlig falsch gefunden. Insofern ist das, glaube ich, genau die richtige Reaktion gewesen. Und im Zweifel, ich glaube, Irvine hat es dann auch nicht groß kommentiert.
Nein, da würde ich hake einmal an, weil ich bei dem Termin dabei war, überfahre ich dich einmal kurz. Es ist dann in den nächsten Wochen auch nicht mehr hochgekocht, und Irvine war verletzt, konnte nicht mittrainieren. Es war erstmal kein großes Thema mehr. Es musste logischerweise nochmal zum Thema werden, da Irvine ja irgendwann mal wieder sprechen musste. Und das ist dann geschehen in Österreich am 19. Juli diesen Sommers in Flachau beim Trainingslager. Es gab eine Interviewrunde mit Jackson Irvine, die nach dem Training angeboten wurde. Ich war selber dabei, und in der Runde gab es dann eben die Gelegenheit, ihn darauf anzusprechen. Wir haben ihn gefragt, so da und da gab es die Kontroverse, du hast dich jetzt noch nicht so geäußert, wie siehst du die ganze Situation? Und dann wäre es ja ein leichtes gewesen, aus seiner Sicht zu sagen, er hätte auch sich was aussehen können. Er hätte sagen können, ich wusste nicht, was das Trikot bedeutet, wusste nicht. Das erkennt man ja wirklich ganz schlecht mit diesem komischen, dieser stilisierten Elf da, was das sein soll. War mir nicht bewusst, selbst wenn es ihm wahrscheinlich bewusst war. Und es wäre auch ein leichtes gewesen zu sagen, tut mir leid, ich wollte natürlich Israel nicht das Existenzrecht absprechen, ich wollte nur auf die Zustände aufmerksam machen in Gaza. Was er gemacht hat, war, ja, ich wollte auf die Zustände in Gaza aufmerksam machen, aber danach hat er sich sehr stark in die Opferrolle begeben. Er war unheimlich verletzt, wie er beleidigt worden ist auf Social Media, dass man ihm Antisemitismus unterstellt. Er sei ein großer Menschenfreund, was auch durchaus glaubhaft ist bei ihm, hat aber kein weiteres Wort zu Israel verloren. Und dann ist das Interessante, er ist wohl im Vorwege dieses Gesprächs gebrieft worden, dass es doch nicht schlecht wäre, zumindest irgendwie so eine Äußerung in der Art vielleicht fallen zu lassen oder das in einem Nebensatz und Thema wäre erledigt gewesen. Trotz Briefings hat er es nicht gemacht. Was nun?
Naja, Jackson Irwin ist auch nur ein Mensch. Und wenn man in so eine Situation kommt und man wird von Journalisten sozusagen vor die, ja, eine Wahl hat er ja nicht groß, ne? Er muss reden.
Also ihr Verein hätte sagen können, darüber sprechen wir nicht. Das hätte natürlich unfassbar unsouverän gewesen.
Innerlich glaube ich, nehme ich ihm total ab, dass er verletzt war, weil er ist massiv angegangen worden und dann macht das mit einem Menschen etwas. So, und dass er dann vielleicht nicht in der Situation A, eventuell das Briefing im Kopf hatte und B, vielleicht diese Message, die alle jetzt gern gehört hätten, eben nicht rübergebracht hat, sondern über was anderes gesprochen hat, ja, würde ich sagen, ist ein menschlicher Fehler. Aber mehr ist es auch nicht für mich.
Ich würde da ganz kurz einmal einhaken. Natürlich war die Interviewrunde dann beendet und es war auch erstmal die letzte, glaube ich, für eine längere Zeit, beziehungsweise bis heute, glaube ich.
Ja.
Und natürlich sind aber auch Spieler heutzutage in der Lage, über Social-Media-Kanäle, ich glaube, es folgen ihnen eine sechsstellige Zahl von Leuten, wenn sie merken, oh, das wurde vielleicht falsch interpretiert, ich hätte mich anders ausdrücken wollen, sind sie meiner Meinung nach auch in der Lage, das eben auf Social Media zu kommunizieren, ein kurzes Statement zu posten in der Story und damit hätte er es auch richtig stellen können. Das ist auch nicht passiert. Deshalb würde ich gerne Martin nochmal fragen, muss man denn als Verein sowas akzeptieren, wenn das Briefing stattgefunden hat, man daraufhin dann aber ja nicht die erwünschte Reaktion erfährt oder muss man da nochmal nachwirken? Was sind da überhaupt Möglichkeiten, die man ja als vielleicht Pressemitarbeiter hat?
Also ich rede jetzt auch nochmal wieder aus der Unternehmenswelt. Wenn ein Interview in irgendeiner Richtung vielleicht in die Hose geht, dann gehe ich nachher als Pressesprecher hin und red nochmal mit dem Journalisten und sag, pass mal auf, der hat das so und so gemeint, das ist vielleicht jetzt mit dem einen Thema, was er da jetzt gerade gesagt hat, er sei persönlich angegriffen, das ist, glaube ich, jetzt nicht so das große Ding. Wichtig war in dieser, also dass man nochmal einen Kontext herstellt, wie auch immer. Ja, ich glaube, ich weiß natürlich nicht, ist das passiert, ist das nicht passiert. Ich weiß auch nicht, Jackson Irwin das jetzt sozusagen bewusst ausgeklammert. Ich glaube, der große Vorwurf war ja, dass er dann auch da nochmal auf das Leid in Gaza hingewiesen hat, aber eben nicht nochmal sozusagen auch das den Terrorakt der Hamas erwähnt hat. Also er war so ein bisschen schon biased und natürlich ist das wieder, ich komme wieder auf das zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn in so einer aufgeheizten Atmosphäre wird natürlich jedes Wort, und das gerade in so einer Krisen- oder in so einer eskalierten Situation gerade so, da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und das muss natürlich ein Spieler, ein herausragender und auch ja Leuchtturmspieler, wie er es ja ist, auch wissen. Und wenn er es nicht weiß, muss ihm das jemand sagen. Ja. Und eine Entschuldigung, das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Versuch, jetzt Kuchen vom Eis zu kriegen, so eine Art Entschuldigung, die muss halt erstmal vollständig und glaubhaft sein, ja. Und sie muss auch, eigentlich kam sie auch aus meiner Meinung doch ein bisschen spät, ja.
Sie kam ja gar nicht.
Sie
kam ja gar nicht, die Entschuldigung.
Oder sie kam sogar gar nicht. Und ich habe es jetzt nicht im Wortlaut gehört, aber und das Problem, und das ist was leider sehr, sehr oft passiert, auch in der Politik sehen wir das eigentlich fast jeden Tag, so diese Täter-Opfer-Umkehr. Ich verstehe das menschlich total, ja. was der Christoph auch schon gesagt hat gerade, ne, er ist selber angefasst und das lässt er dann auch mal raus. Hat er ja, glaube ich, jetzt vor kurzem dann nochmal getan. Soweit sind wir ja noch nicht im australischen Sender. Aber das ist natürlich irgendwie ungünstig. Und es ist halt einfach so, muss man fairerweise sagen, Sportler, Spitzensportler sind eben auch Medienpersonen und Persönlichkeiten. Und die müssen halt schon wissen, dass alles, was sie sagen, letzten Endes auch interpretiert wird. Und wie gesagt, das ist es ist sicherlich kein leichter Stand, und den sie da haben, gerade wenn man dann sozusagen unter Beschuss ist. Aber am Ende des Tages ist es halt genauso. Und gibt diesen schönen Satz, Perception is reality. Der kann ja gesagt haben wollen oder gemeint haben, und ich nehme ihn das auch voll ab, also so wie ich ihn in der Öffentlichkeit wahrgenommen habe, cooler Typ, ja. Absolut, aber es ist ja, die Entscheidende ist ja, und darüber reden wir die ganze Zeit hier auch, wie wird er denn wahrgenommen? Also auch von den Medien, also auch vom Hamburger Abendblatt, aber auch von Spiegel, Kicker, you name it, oder eben von den Fans und von der Öffentlichkeit. Und das ist das Entscheidende. Also für das Thema Krisenkommunikation.
Wenn wir weiter im Zeitstrahl gehen, dann sind wir beim 14. September angelangt. Das war das Heimspiel des FC St. Pauli gegen den FC Augsburg. 2:1 Heimsieg. Jackson Irvine war erstmals wieder im Kader, saß allerdings nur auf der Bank. Dort wurde der Konflikt auch, es war das zweite Heimspiel, meine ich, dieser Saison. Erst, wenn man das DFB-Pokalspiel ausnimmt, das zweite, sonst das dritte, dann auch auf den Tribünen sichtbar. Ultra St. Pauli, die führende Gruppe der aktiven Fanszene, hat ein großes Banner gezeigt und Netanyahu dafür Benjamin Netanyahu dafür kritisiert, mit der israelischen Regierung Zivilisten in Gaza zu töten. Es gab kleinere Plakate, fuck Likud, fuck Hamas, also Likud die Regierungspartei Netanyahus, Hamas die Terrororganisation, die auf der Seite Palästinas steht. Es gab auch Anfeindungen, das wurde später bekannt, für die Personen erfahren haben, die diese Steifen getragen haben, die an die verschleppten Geiseln erinnern sollen oder darauf aufmerksam machen sollen. Es war irgendwie eine große Gesamtgemengelage an diesem Spieltag im Stadion. Wenn sowas auf die Fanszene übergreift, Christoph, du kommst aus dem Sport, wie nimmt man sowas wahr als Pressesprecher? Guckt man da mal ein paar Mal häufiger besorgt auf die Tribüne oder fragt man sich da auch, was entwickelt sich jetzt hier?
Also ich komme aus dem Sport, aber tatsächlich komme ich aus Sportarten, wo die Fanszene so nicht agiert. Das ist etwas, was du wirklich nur im Fußball hast. Und ja, auch in der Dynamik und in dieser auch mit der Wucht, die so eine Fanszene herbeiführen kann. Und ganz sicher guckt man darauf. Das ist etwas, was ja irgendwo auch den gesamten Club beeinflusst. Und das haben wir ja in anderen Clubs schon ganz häufig gehabt, dass die Fanszene einen Club aus dem Gleichgewicht bringen kann. Aber dafür ist die von St. Pauli eigentlich überhaupt nicht bekannt. Also ist ja eher die sind sehr supportive und aber auch sehr klar in ihren Statements. Und ich glaube, dass der Club war ja immer auch sehr stolz auf seine Fans, die nämlich eine klare Haltung haben und eine klare Meinung. Und insofern glaube ich, hält man das immer gut aus, weil das ja auch irgendwo zur Marke St. Pauli dazugehört. Und ja, beobachten ja, aber eingreifen kann man da eh nicht.
St. Pauli hat versucht, kommunikativ ein bisschen einzugreifen. 3 Tage nach dem Spiel gab es ein Statement, ging es um anderen um Becherwürfe und Kleinkram, aber auch um diese Gewaltandrohung gegenüber den Fans, die an die Geiseln erinnert haben. Das wurde aufs Schärfste verurteilt. Ebenso verurteilt wurde das Verteilen von Flyern zugunsten einer Gaza-Demo, die allerdings wohl von Verschwörungstheoretikern und Menschen aus der rechten Szene unterwandert worden war. So. Eine Woche später, die Demo findet statt. Jackson Irvine tat ein Video von der Demo. Das fand ich wieder die nächste Stufe in der ganzen Geschichte. Auch hier kann man wieder sagen, Irvine war nicht bekannt, dass diese Demo unterwandert worden sein soll. So, er hat einfach nur dem ganzen Ausdruck verleihen wollen, dass er weiter auf das Leiden in Gaza aufmerksam macht. Das kann alles gut sein, aber es ist eben schon wieder so ein Fakt, der unbesprochen im Raum steht. Und wieder gibt es keine Reaktion und wieder gibt's ganz viele Fragezeichen, es gibt ganz viele Vorwürfe, die Pfeile fliegen links und rechts hin und her. Nur die beiden Hauptprotagonisten, Irvine und St. Pauli, vor allem St. Pauli, äußern sich nicht. Und irgendwie finde ich, trotz allem, was soll der Verein machen? Also muss er jetzt jede Aktion seines Angestellten kommentieren? Hat sich an den Fakten, hat sich eigentlich nicht groß was geändert seit dem Statement aus dem Mai?
Also ich finde es erstmal gut, dass der Verein beim Thema Gewaltandrohung eine klare Linie gezogen hat. Das ist auch, glaube ich, absolut wichtig. Das ist ja, jetzt, ob das politisch motiviert oder anders motiviert ist, sowieso ja ein Thema, was Bundesliga-Vereine begleitet. Und da ist es absolut richtig auch, das kann man auch nicht oft genug sagen. Du hast das ja ansonsten, Robert, gerade schon ein bisschen in der Frage angedeutet, muss der Verein dann wieder sozusagen, also muss er sozusagen live kommentieren, was seine eigenen Spieler machen? Da glaube ich, also ich meine jetzt, vielleicht ist es auch gar nicht hier der richtige Ort, um das zu sagen, aber natürlich, eigentlich geht es ja bei der Krisenbewältigung darum, möglichst irgendwann mal aus den Medien rauszukommen und sozusagen diese Story nicht immer am Laufen zu halten. Und natürlich kann man auch genau das machen, wenn man natürlich immer wieder auch auf eine Aktion eine Reaktion liefert. Insofern ist es auch manchmal natürlich in Ordnung, mal nichts zu sagen, zumal es ja ein stehendes Statement gab. Und dass man sozusagen öffentlich nicht kommentiert, heißt ja nicht, dass man nicht auch intern die Kanäle nutzt, ob das jetzt Mannschaftsrat ist oder ein Einzelgespräch oder was auch immer. Aber wie gesagt, eine Live-Kommentierung von Verhalten von einzelnen Spielern halte ich nicht für richtig. Ich würde gerne, vielleicht passt das doch nicht so hundertprozentig rein, aber ich habe noch mal einen Gedanken, den finde ich sehr wichtig. Und zwar glaube ich, was wirklich auch für viele Sportler, glaube ich, gilt, die sich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, die auch sich positionieren, die Haltung zeigen, da besteht oft die Gefahr, dass das dann denen um die Ohren fliegt, wenn sie dem sportlich nichts entgegensetzen können.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Also ich meine damit natürlich, dass er auch jetzt sozusagen, oder andersrum, man lässt jemandem was eher durchgehen, wenn er High Performer ist. Er konnte jetzt nicht, weil er verletzt war, ja, aber auch Sportler in der Vergangenheit, ein paar fallen mir jetzt ein, aber ich geht ja jetzt hier um St. Pauli, aber ja, die haben eigentlich Dinge, die sie vielleicht auch schon vor längerer Zeit gesagt oder getan haben, die flogen ihnen dann um die Ohren, wenn es dann nicht mehr so gut lief, ne? Und das ist auch was glaube ich, jeder angehende und stehende Sportler auch immer wissen sollte, dass sozusagen die Unterstützung dann auch wegbröckeln kann.
Das hat Jackson Irvine, können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, in dem ABC-Interview jetzt auch nochmal betont, dass es eben für ihn besonders schwer ist, auch sich natürlich auf den sportlichen Weg und das Comeback zu konzentrieren, gleichzeitig aber mit diesen Themen konfrontiert zu sein, wo man natürlich aber auch irgendwie sagen muss, dass er da auch einen kleinen Anteil dran hat, dass diese Themen so stattfinden, wie sie es tun. Ich würde gerne nochmal Schritt zurückgehen im Zeitstrahl, beziehungsweise zum 30. September, wo aus meiner Sicht, um in Ruperts Stufensymbolik zu bleiben, tatsächlich eine neue Stufe erklommen ist, weil Jamila Peer, das ist die Ehefrau von Jackson Irvine, auf Instagram ein Video teilt, in dem sie öffentlich macht, dass René Born, ein Aufsichtsratsmitglied des FC St. Pauli, zwei Tage lagen auseinander, Kommentare verfasst hat unter ein Foto, das sie und Jackson Irvine zeigen, steht zum Beispiel so, niemand ist größer als der Club, sinngemäß, und bald bist du sowieso weg und nicht mehr als eine Fußnote. Das sind natürlich schon harte Formulierungen, vor allem aus den Federn eines aktuellen Funktionsträgers des Clubs, auch wenn er nur ehrenamtlich und nicht angestellt ist. Der FC St. Pauli hat daraufhin ja auch reagiert auf Anfrage, hat ein kurzes Statement veröffentlicht oder uns geschickt, dass man nach Bekanntwerden der Kommentare zunächst interne Gespräche geführt hat. Das ist natürlich auch bei der ganzen Diskussion, glaube ich, wichtig, dass nicht immer alles extern kommuniziert wird, sondern auch viel untereinander im Club geredet wird. Diese Distanzierung, die dabei entstanden ist, hat man Jimmy LaPierre auch übermittelt über Jackson Irvine in einem Brief. Und erst danach, manche sagen, sie hat erst durch diesen Brief von den Kommentaren erfahren, erst danach hat sie sich dazu entschieden, dieses Video zu veröffentlichen und damit ja sozusagen eine weitere Eskalationsstufe zu zünden oder ja dieses Beben auszuweiten. Ist das aus eurer Sicht, natürlich ist das aus Vereinssicht höchst unglücklich, wenn sowas passiert, aber hätte man es verändern können?
Also wir sind ja jetzt schon wieder auch eine Ebene weiter. Wir waren eben beim Angestellten, beim Spieler und jetzt sind wir bei der Spielerfrau. Die hat keinen Vertrag mit diesem Verein. Das kann man ihr, finde ich, überhaupt nicht vorwerfen. Die stellt sich hinter ihren Mann und die unterstützt den. Wir waren eben bei Emotionalität und bei Verletztheit des Spielers. Das ist ganz klar, dass die Frau das auch mitträgt. Dass sie so reagiert hat, ja, da will ich überhaupt nichts zu sagen, weil das ist ihre eigene Entscheidung gewesen, wie sie es gemacht hat. Aber ich kann irgendwo nachvollziehen aus der Emotionalität heraus, dass sie was gemacht hat. Vielleicht hat sie ihn auch ein bisschen in Schutz genommen, indem er es nicht machen musste. Mhm. Wenn ich mich in die Presseverantwortlichen des Vereins hineinversetze, dann ist das etwas, was du überhaupt, das willst du als Letztes haben. Das ist wirklich bitter. Du hast offensichtlich, finde ich, wenn wir jetzt den Zeitstrahl uns angeguckt haben, eigentlich ist gerade hingekriegt, dass beide Parteien irgendwie wenig kommuniziert haben und möglichst gar nichts gesagt haben. Also eigentlich haben sie alles richtig gemacht. Und dann reißt jemand das von hinten wieder ein. Ist dann auch wohl intern besprochen worden und ist wirklich super unglücklich. Und das zeigt natürlich eben, das Ehrenamt ist im Ehrenamt, weil die mit einer eigenen Agenda und mit einem eigenen Herzen für diesen Verein einstehen und ihre Freizeit dafür aufwenden. Und das führt dann bei manchen eben dazu, dass sie sich dazu hinreißen lassen, eben auch Dinge zu posten oder Dinge zu sagen. Das kann ja auch mal im direkten Gespräch passieren, die gar nicht im Sinne des Vereins sind. Aber das kannst du nicht einfangen. Trotzdem werden die jetzt überlegt haben, was sie dann machen und haben gehofft, dass dann Ruhe ist. Und sie haben es ja auch, also ich glaube, die Postings sind ja gelöscht worden. Insofern, das ist natürlich immer nur ein erster Schritt, weil da ist jetzt echt viel Schaden passiert.
Mhm. Ja, würde ich hundertprozentig unterstreichen, was du gesagt hast, Christoph. Und würde eigentlich nochmal einen Schritt weiter gehen, aber ich ziehe es jetzt auch nochmal auf die Makroebene. Ich glaube, ein Verein sollte schon eine klare Regelung haben, wer spricht und wer nicht spricht, viel wichtiger noch. Und ich meine, das war ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, mehr oder weniger ein Mobbing oder eine Kündigung oder bist du so bald weg, ist ja wirklich, kann ja nicht klarer sein. Und das natürlich von jemandem, der sozusagen zwar Amtsträger ist als Aufsichtsratmitglied, halte ich für schon sehr, sehr problematisch. Also meine Empfehlung, das steht auch auf jedem Spickzettel, wenn ich ein Krisentraining oder sowas mache, ist immer bitte ganz am Anfang klären, wer spricht überhaupt. Ja, und dann, wenn dann irgendwie zwei oder drei sprechen aus irgendeinem Grund, dann bitte aber von einem Blatt singen und nicht jeder, wie er gerade Bock hat.
Ja. Wir haben bislang immer die Rolle beleuchtet, was müsste der Verein machen? Drehen wir das Ganze mal um. Ihr seid Kommunikationsberater von Jackson Irvine, das ist ein gut bezahlter Fußballprofi, er kann sich euch beide leisten. Er gibt das nächste Interview am 11. Oktober bei ABC, am australischen Sender. Eigentlich inhaltlich nicht viel anders als das im Sommer in Flachau. So, er nimmt die Opferrolle ein, er war wieder zutiefst verletzt, diesmal vom Aufsichtsrat René Born. Er hofft, dass dagegen etwas unternommen wird. Ihm wird auch die Frage gestellt, kannst du dir denn vorstellen, woher das kommt? Da war ich da aus, sagt, ja, möchte ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, jeder weiß, worum es geht. Ende. Was würdet ihr Jackson Irvine raten eigentlich jetzt an der ganzen Stelle?
Also ich springe auf einmal rein. Ich hätte ihm, glaube ich, als allererstes geraten, nicht unbedingt mit einem australischen Sender zu reden, auch wenn er sich da vielleicht verstandener fühlt. Vielleicht ist das auch schon ein bisschen Entfremdungsgefühle gewesen, die ihn dazu bewogen haben, zu sagen, rede ich mal mit einem heimischen Sender, die verstehen mich vielleicht besser. Aber ich glaube, wenn es ihm jetzt darum ginge, und das natürlich immer steht natürlich noch vor der Frage, was macht man überhaupt, was willst du denn eigentlich erreichen? Und wenn es Ihnen jetzt sozusagen darum geht, nochmal Dinge einzuordnen, nochmal sich zu erklären, nochmal irgendwie, und das würde ich mal vermuten, dass er hat ja auch mehrfach gesagt, ich bin Teil der Community, ich fühle mich hier sauwohl, auf gut Deutsch gesagt, und ich finde das hier alles prima. Das heißt, da hätte ich doch eigentlich nochmal geschaut, mit welchen Medien kann ich denn eigentlich, oder über welche Plattformen kann ich denn nochmal wirklich auch nochmal einmal für Verständnis sorgen. Insofern ist ich persönlich, als das jetzt gehört habe mit ABC, dachte ich so, das ist auch schon ein Signal, die Auswahl des Mediums.
Ja, also wir haben uns auch ein bisschen gewundert, weil es vom Verein immer hieß, Jackson Irvine gibt jetzt erstmal keine Interviews. Wir wissen nicht, ob das Interview nicht abgestimmt war. Das sind alles nur Mutmaßungen. Das können wir nicht genau beurteilen, aber es ist, ja, hat uns zumindest überrascht, dass dieses Interview jetzt aufgeploppt ist, zumal ja, man kann auch sagen, dass es in der Länderspielpause war und er hat in seiner Rolle als australischer Nationalmannschaftskapitän das Interview gegeben. Das ist immer so eine kleine Grauzone bei Interviewanfragen, sobald die Länderspielpause läuft. Eigentlich gilt es dann nur für die abgestellten Spieler. Jackson Irvine ist gerade noch nicht abgestellt gewesen offiziell. Sind denn die Verbände zuständig? Das ist nicht genau zu durchleuchten.
Also ich finde, es ist von außen unglaublich schwer zu entscheiden oder schwer einzuschätzen, ob das jetzt ein bewusst geführtes Interview ist. Also gibt es eine Strategie bei ihm? Hat er das, also wollte er damit was positionieren? Aus welcher Motivation auch immer heraus? Ne? Also wir sind immer noch bei einem Spieler und was ihr habt jetzt ein paar Mal das Wort Opferrolle benutzt, was ja auch schon ein bisschen impliziert, dass er vielleicht gar nicht das Opfer ist. Ich finde, man kann sehr gut immer noch sagen, der ist mehrfach angeschossen worden und der hat sich wahrscheinlich so gefühlt. Ne? Also es kann aus einer Emotionalität heraus gewesen sein, dass er gesagt hat, ich muss jetzt nochmal was dazu sagen. Aber ehrlich gesagt klingt es für mich tatsächlich so, als und ehrlich gesagt, das habe ich auch schon so oft mit unseren Sportlern gehabt, die, ich sag jetzt mal, im Club der Besten ein Interview gegeben haben, eine Stunde lang und in den Medien waren dann genau die 20 Sekunden, die dem Kollegen da gepasst haben für eine Geschichte. Und genauso kann das hier auch gewesen sein. Also ich finde das ganz schwer zu beurteilen und dass ein Fußballprofi mit so einer hohen Aufmerksamkeit als Kapitän Australien dann über Monate nichts sagt, das ist eigentlich unvorstellbar.
Hm. Ich würde gern irgendwie einen Lösungsweg hier noch finden. Das ist wahrscheinlich sehr schwierig. Habt ihr beide eine Idee, wie man überhaupt kommunikativ aus diesem ganzen Durcheinander noch herausfinden kann? Oder führt am Ende wirklich nichts an der Trennung vorbei?
Also ich glaube, das ist genau der Moment, Martin, für dein Statement, was du vorhin angekündigt hast. Weil ich glaube, dass wir beide sagen müssen, für uns ist natürlich ganz leicht, hier zu sitzen. Aber das ist dein Statement.
Nein, alles gut. Wir haben tatsächlich im Vorgespräch gerade gesagt, das ist ja mal, mir schwoll früher auch mal der Kamm, wenn dann irgendwelche Berater von außen gut gemeinte oder gute Ratschläge, vermeintlich gute Ratschläge gegeben haben. Wir wissen beide, Christoph und ich, wie schwer das ist, wenn man mitten in diesem Hexenkessel sitzt und es kommen von allen Seiten die Stakeholder, also die Anspruchsgruppen auf einen zu. Jeder hat was zu sagen, jeder hat eine andere Meinung. Ich habe großen Respekt auch, muss ich offen sagen, vor dem Verein, auch vor der Vereinsführung, auch den Öffentlichkeitsarbeitern dort. Und das ist echt eine schwierige und eine vertrackte Situation. Auf die Frage hin, also meine Meinung ist die, und da würde ich jetzt noch mal eine Sache sagen. Ich glaube, wir haben ja angefangen, auf die Geschichte zu schauen, 23. Gab aber zwei Jahre davor schon mal einen Vorfall, auch beim FC St. Pauli mit dem Mamouche, ne? Omar Mamouche, 2021. Ja, ja. Genau, der hat sich ja auch geäußert damals. Und ich meine, auch nur eine Vermutung, aber vielleicht hätte man damals schon sagen müssen, okay, das ist ein Issue, ja, wie wir so sagen unter uns Beratern. Also das ist so ein schwelendes Thema, dem müssen wir uns angehen. Und mein Ratschlag jetzt ist es eigentlich ja, der Zug ist aus dem Bahnhof, das wird hoch und runter diskutiert. Irgendwann wird es auch vorbei sein. Ja, aber bitte nicht jetzt dann wieder sagen, boah, ist vorbei und jetzt passiert sich ja erstmal nichts mehr, sondern das ist auch der Fehler, den ganz viele Unternehmen machen und dann sagen so, move on und let's make business again. Natürlich erstmal St. Pauli ist ein Sportverein. Sportlich gesehen geht es auch immer darum, natürlich erfolgreich zu sein. Das muss immer im Mittelpunkt stehen. Aber ich habe mich auch nochmal am Anfang gefragt, ist das eigentlich eine Krise, was wir hier gerade besprechen für den Verein? Ich glaube, es wird erst dann eine Krise, wenn sozusagen die Operation nachhaltig gestört ist, ja, also das oder das Potenzial besteht. Ich glaube, also jetzt sportlich gesehen ist, glaube ich, irgendwo so Mittel. Wenn das sozusagen das Sportliche überlagert, dann wird es problematisch, ja. Und dann ist auch meiner Meinung nach muss man nochmal eine Stufe hochschalten oder einen Gang hochschalten. Aber ganz wichtig, wie gesagt, nach der Krise auch sich die Karten legen, schauen, wie machen wir es beim nächsten Mal. Das ist ja immer mein Ratschlag in jedes Unternehmen, auch an den FC St. Pauli.
Mhm. Martin hat ja jetzt so ein bisschen das Allgemeine in den Blick genommen für den Verein. Ich versuche mal auf diese Spezielle zu gucken, auf genau diesen Fall. Und letztlich ist es so, man wüsste ja nur zu gerne, und deswegen, ich meine, vieles, was wir hier machen, ist Kaffeesatzleserei. Man wüsste ja nur zu gerne, will der Spieler eigentlich da bleiben? Und will der Verein den Spieler eigentlich halten? Sollte beides mit Ja zu beantworten sein, bin ich mir ganz sicher, dass man das kommunikativ in den Griff kriegt. Weil dann haben beide ein großes Interesse daran. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht schwer, ehrlich gesagt. Weil auch der Spieler ganz sicher auf seine Frau einwirken kann in dem Moment, wenn sie das genauso will. Das wäre dann wirklich tragisch, wenn es nicht funktioniert, weil ich glaube, dass St. Pauli selten eine so hohe Identifikationsfigur hatte, wie er es ist. Und deswegen muss es eigentlich im Sinne des Vereins sein, zu sagen, lass uns das befrieden und lass uns diese Sache vom Tisch kriegen. Aber wie gesagt, wenn vielleicht bei ihm der Entschluss schon längst da ist, zu sagen, es hat mich auch so getroffen und ich weiß gar nicht, ob ich das will, ob ich hier nochmal spielen will, dann kannst du, glaube ich, auch als Kommunikationsfachmann da gar nicht viel machen. Dann wird das auch noch schwelen weiter. Also ich, ehrlich gesagt, also aus persönlicher Sicht, und da bin ich jetzt mal nicht der Berater, drücke dem Verein die Daumen, dass sie es in den Griff kriegen, wenn tatsächlich da doch das Interesse besteht, mit ihm weiterzuarbeiten. Und ist ja ein cooler Typ. Also der steht dem Verein gut zu Gesicht und vielleicht schaffen es ja.
Ja, ohne Frage, ist ein cooler Typ. Das ist ja wirklich, wie du meinst, Kaffeesatzleserei, wie das sportlich jetzt ausgeht. Also ich gehe von aus, er wird sich selbst wie jeder Profisportler weiter als Stammspieler oder zumindest als wichtiger Spieler sehen. Sportlich kann man jetzt momentan sicherlich sagen, sind da James Sands und Joey Shima Fujita ihm voraus und es wird schwierig, Spielzeit zu bekommen. Und dann, ja, muss man abschätzen, möchte Jackson Irvine selber garantierte Spielzeit haben, um im Sommer bei der WM zu spielen? Sieht der FC St. Pauli sportlich einen großen Bedarf, dass er ihn auf gar keinen Fall weglässt? Welche Interessenten gibt's? Wie geht's aus?
Aber
du hast es gesagt, es ist Kaffeesatzleserei.
Es ist Kaffeesatzleserei, aber es ist natürlich, es muss auch im Interesse beider Parteien eigentlich sein, selbst wenn es auseinandergeht, dass es gut auseinandergeht.
Wäre tatsächlich noch unsere nächste Frage gewesen. Für den hypothetischen Fall einer Trennung, wie kann man das möglichst sanft kommunizieren?
Naja.
Also ich habe gerade heftig genickt, auf das aktuell, das sieht man natürlich jetzt nicht, aber in der Tat glaube ich, either way, also links oder rechts, am Ende muss man das klar kommunizieren, muss auch da, selbst bei einer Trennung, muss man dann bitte keine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit waschen, sondern gucken, dass man sozusagen beidseitig gut da rausgeht. Das gilt offen gestanden auch wieder echt gut übertragbar aus Unternehmen, Organisationen. Das wäre mein Ratschlag. Aber ich finde auch, der Typ passt absolut zum Verein und würde mich freuen, wenn ich ihn da weiter spielen sehe. Aus der Entfernung.
Nächstes Jahr dann auch in der Bundesliga, wenn der VfL doch noch aufsteigt.
Ich glaube, das ist jetzt echt Kaffeesatzleser.
Okay. Bevor wir noch zu sehr über Abschiede, die noch gar nicht vollzogen sind, sprechen, würde ich vorschlagen, dass wir die Runde beschließen. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und ja, für eure Expertise.
Sehr gerne.
Ja. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Hab vielen Dank und wir hören uns in der kommenden Woche wieder, dann vor einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Und kleiner Hinweis, dann gibt es uns auch zusätzlich noch bei Ahoi Radio zu hören. Sendeplatz ist, glaube ich, ohne Gewähr, donnerstagabends um 20 Uhr.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.